Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Schriftliche Prüfungsarbeiten, die gehören in den meisten Studiengängen dazu. Zumindest bisher. Denn künstliche Intelligenz, die ist bei vielen Studierenden beliebt. Sie recherchieren mit ChatGPT, lassen sich Inhalte erklären und auch ganze Bachelorarbeiten schreiben. KI und Prüfungen, ein Thema jetzt bei uns. Ich bin Britta Mersch. Herzlich willkommen. Zuerst kümmern wir uns aber um die Schulen. Da gibt's auch viele Baustellen, die nach Lösungen verlangen. Zehntausende Lehrkräfte fehlen. Dazu kommen katastrophale Ergebnisse in Studien wie PISA. Viel zu tun also für die Kultusministerinnen und Minister der Länder, die gestern und heute in Berlin zusammengekommen sind. Welche Pläne Sie für die Bildung haben, haben Sie heute Vormittag vorgestellt. Manfred Götzke aus unserem Berliner Landesstudio war für uns vor Ort. Und wir wissen schon, dass die Länder neue Wege gehen wollen, um Lehrkräfte für Schulen zu gewinnen. Was ist denn geplant?
Sie wollen den Einfachlehrer oder besser gesagt den Einfachlehrer, also es geht um Lehrerinnen und Lehrer, die nur einfach unterrichten und nicht zwei, wie es bislang in Deutschland notwendig ist. Momentan können ja zum Beispiel Quereinsteiger, die in Anführungsstrichen nur Musik oder Mathematik unterrichten, keine reguläre Lehrkraft werden, sondern eben nur vertretungsweise oder als Aushilfe arbeiten, also für deutlich weniger Geld. Und das soll sich jetzt eben ändern, sagt Stefanie Hubig, sie ist Kultusministerin.
Wir ermöglichen jetzt, dass das Studieren eines zweiten Faches, dieses Nachholen eines zweiten Faches wegfällt und das durch eine Zusatzqualifizierung, denn die Pädagogik und Didaktik müssen auch diejenigen, die eben nur ein Fach hatten, im Diplom auch mitlernen, dass sie mit diesem einen Fach dann trotzdem grundständig ausgebildete Lehrkraft sein können. Das Gleiche gilt für Lehrerinnen und Lehrer aus dem Ausland, zum Beispiel aus der Ukraine, da haben viele tatsächlich auch nur ein Fach.
Ja, und Deutschland verlässt damit einen weltweiten Sonderweg, denn nur hier und in Österreich gibt es bislang diese Pflicht, zwei Fächer zu unterrichten. Ja, mit dieser Änderung können künftig eben auch tausende ausländische Lehrerinnen und Lehrer ihr Studium anerkannt bekommen, hier vollwertig arbeiten. Also das ist schon ein sehr entscheidender Schritt gegen den Lehrermangel hier in Deutschland.
Ist ja auch interessant für alle, die mit dem Quer- oder Seiteneinstieg ins Lehramt gehen wollen. Und das ist ja auch ein Thema, was immer wieder für Diskussionen sorgt. Soll denn dieser Quereinstieg auch einfacher werden für Interessierte, die nicht Lehramt studiert haben?
Ja, auf jeden Fall soll er auch attraktiver werden. Also es wird einen Quereinstiegsmaster geben, mit dem Leute aus anderen Berufen, Mechatroniker, Techniker etc., auf den Lehrerberuf umstudieren können quasi. Da geht es dann vor allem um Didaktik, Pädagogik und die dann eben auch als vollwertige Lehrer hier arbeiten können. Das macht das Ganze eben auch attraktiver. Die bekommen auch das volle Geld dann. Und dann wurde zusätzlich noch beschlossen, dass es bald ein duales Studium für den Lehrerberuf geben soll, der Theorie und Praxis besser verzahnt, wie die KMK-Chefin Christine Streichert-Clivaux aus dem Saarland erläutert.
Wir wollen uns auf den Weg machen, die Verzahnung von Theorie und praktischer Erfahrung zu verbessern bei gleichzeitiger Wahrung des grundständigen Studiums aktuell. Wir wollen also nochmal genau hinschauen, wie können wir die praktischen Erfahrungen während der ersten Ausbildungsphase an der Hochschule verbessern. Natürlich bedeutet das auch, dass Lehrerinnen und Lehrer dann auch am Ort Schule, an dem sie arbeiten, in ihrer Ausbildungszeit, in ihrem Studium besser begleitet und unterstützt werden müssen.
Allerdings, all diese Sachen sollen den bislang üblichen Weg, die Lehrerausbildung, nicht ersetzen. Also das Ganze soll das nur ergänzen, um das Dauerthema, das Dauerproblem Lehrermangel, da ein bisschen zu mildern, ein bisschen zu mindern.
Die Kultusminister und Ministerinnen haben auch auf die schlechten Ergebnisse der letzten PISA-Studie reagiert. Da sind die Leistungen in Deutsch und Mathe ja deutlich abgesackt. Wie wollen Sie daran denn jetzt etwas ändern?
Sie wollen vor allem an die Grundschulen gehen, weil hier ja logischerweise die Grundlagen gelegt werden. Und es geht da vor allem darum, die basalen Kompetenzen zu stärken. Also die Schülerinnen und Schüler haben bei PISA ja besonders schlecht abgeschnitten in Mathematik, Lesen, Schreiben. Und das soll jetzt gestärkt werden. Kern der Sache ist, mehr als die Hälfte des Unterrichts soll jetzt dem Erlernen von Lesen, Schreiben, Rechnen, Mathematik gewidmet werden. Konkret sind es mindestens 53%. Und das ist in einigen Ländern offenbar bislang nicht der Fall. Das soll jetzt eben Standard werden.
Gestern gab es auch Besuch von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Die war auch dabei bei den Diskussionen mit den Kultusministern. Und da hat man gehört, dass der Digitalpakt 2 kurz davor stand zu platzen. Was war denn da los?
Ja, offenbar wollte die Bundesbildungsministerin nichts mehr von den gemeinsamen Vereinbarungen wissen, was den Verhandlungszeitplan für den Digitalpakt 2 angeht. Auch für die Finanzierung. Also im Kern geht es ja um 6,5 Milliarden Euro dabei. Ja, und das hat die Landesministerinnen und Minister schon ziemlich genervt. Also Karin Prien, die Bildungsministerin aus Schleswig-Holstein, die wurde da heute Morgen auf der PK ziemlich grundsätzlich.
Wir sind ja insgesamt in Deutschland im Augenblick in einer Situation, in der viele von einer Vertrauenskrise in der Demokratie sprechen. Ich glaube, da ist was dran. Und die Menschen erwarten, dass wir über die staatlichen Ebenen hinweg so zusammenarbeiten, dass wir gute Lösungen zustande kriegen. Denn den Menschen ist grundsätzlich einmal egal, wer für was zuständig ist. Das müssen wir immer dann mühsam erklären. Die Leute erwarten, dass wir Lösungen finden.
Naja, und jetzt ist man wohl nach langen Diskussionen wieder dabei, dass dieser Verhandlungszeitplan eingehalten wird. Entschieden ist aber noch gar nichts. Also der Bund will da offenbar sehr viel weniger zahlen als beim Digitalpakt 1. Also das wird noch ziemlich hart werden, da auf eine gemeinsame Lösung zu kommen. Und das Ganze muss auch schon bis Anfang 2025 entschieden werden. Denn bis dahin läuft halt nur der Digitalpakt 1. Also da muss eine schnelle Entscheidung eigentlich her.
Bleiben wir auf jeden Fall dran. Die Kultusministerinnen und Minister der Länder haben sich gestern und heute in Berlin getroffen, um große grundsätzliche Themen zu diskutieren. Manfred Götzger hat die zentralen Ergebnisse für uns zusammengefasst. Vielen Dank. Gerüstbauer, Verkäuferin, Restaurantfachkraft. Für all diese Berufe werden dringend Azubis gesucht. Rund 20.000 unbesetzte Lehrstellen gibt es alleine im Handwerk. Und das liegt auch daran, dass angehende Azubis nicht jede Stelle annehmen können, die sie möchten. Denn ein Umzug, der ist oft nicht möglich, weil bezahlbarer Wohnraum für Azubis fehlt. Es gibt zwar rund 500 Jugendwohnheime in Deutschland, die sind auch für Azubis gedacht. Aber die Plätze in diesen Wohnheimen, die reichen längst nicht aus. Und es ist schwer, diese Angebote auszubauen. Ina Rotscheid hat ein Haus für uns besucht.
Moritz Herzwurm öffnet die Tür zu dem kleinen Zimmer. Auf 12 Quadratmetern hat er alles, was er braucht.
Ein Schreibtisch ist drin, man hat einen Schrank, ein Bett, die Regale, die man vollpacken kann mit allen möglichen. Ich habe da Bücher, ich habe einen Staubsauger extra da oben.
Der 23-Jährige macht in Köln eine Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement. Anfangs hat er noch bei seinen Eltern in der Eifel gewohnt und war jeden Tag mehrere Stunden mit der Bahn unterwegs.
Aber da das immer mehr untragbar für mich wurde, auch nach der Flutkatastrophe 21, und dann habe ich mich umgeguckt und dann bin ich hier auf das Wohnheim gestoßen.
Moritz hatte Glück, denn er bekam einen der begehrten Plätze im Haus des Azubi- und Jugendwohnens vom Deutschen Kolpingwerk. 300 Euro Miete zahlt er für ein Zimmer mitten im beliebten Kölner Stadtteil Ehrenfeld. Ist das günstig? 70 Betten gibt es in dem Haus, in dem überwiegend Azubis wohnen. Aber auch Jugendliche, die ihren Schulabschluss machen und nicht mehr in ihrer Familie bleiben können. Und Auszubildende, die für ein paar Wochen im Jahr Blockunterricht an einer Berufsschule in Köln haben. Sie alle könnten sich auf den überhitzten Wohnungsmärkten der Großstädte kaum eine Unterkunft leisten. Und gleichzeitig konzentrieren sich dort Lehrstellenangebote, sagt Bernd Haushalter, der pädagogische Leiter des Hauses.
Immer mehr kleine und mittelständische Betriebe verabschieden sich aus den Zentren der Großstädte auch. Dafür drängen aber große Unternehmen rein, vielleicht in anderen Berufsgruppen. Also den klassischen Schreiner zum Beispiel haben wir eher nur noch selten hier. Dafür aber die IT-Branche immer mehr, Medien ganz stark natürlich in Köln, Gastronomie und Service ist riesig groß. Die verdienen leider wenig und gleichzeitig ist der Bedarf riesig groß. Und das ist eine klassische Urbanisierung.
250 bis 300 Euro Eigenanteil zahlen die Bewohnerinnen und Bewohner im Durchschnitt für ihr Zimmer. Die Höhe hängt vom Verdienst und den finanziellen Möglichkeiten der Eltern ab. Finanziert werden solche Einrichtungen aber vor allem über Zuschüsse, zum Beispiel von der Berufsbildungsbeihilfe. Das ist vergleichbar mit dem BAföG für Studierende, Gelder vom Land und der Jugendhilfe. Es ist Mittwochabend. In der Gemeinschaftsküche treffen sich die Bewohner des Hauses und kochen zusammen. Gemeinsame Aktivitäten sind Teil des Konzepts, ebenso wie die sozialpädagogische Begleitung, sagt Alissa Schreiber, Fachreferentin für Jugendwohnen beim Kolpingwerk.
Im Azubi- und Jugendwohnen geht es mehr als um nur ein Dach über dem Kopf. Es geht insbesondere darum, eine Struktur zu schaffen, junge Menschen zu stabilisieren, Gemeinschaft und auch Solidarität anzubieten. Das ist das, was das Herzstück des Jugendwohnens ist. Und es ist auch so, dass insbesondere junge Menschen bei uns wohnen, die kein gut gefülltes Portemonnaie haben. Also die Menschen, die hier sind, das sind alles Leute, die auf günstigen Wohnraum angewiesen sind.
Mehrere hundert Bewerbungen erreichen allein das Haus in Köln-Ehrenfeld jedes Jahr. Die Nachfrage übersteigt bei weitem das Angebot. Allein in Köln betreibt das Kolpingwerk 3 solcher Häuser, bundesweit sind es 15. Und man könnte noch weitere voll belegen, so Schreiber. Aber der Zugang zu Fördergeldern für Neubauten und Sanierung sei schwierig. Zwar gäbe es den politischen Willen, Ausbildungen auch attraktiv zu machen durch günstigen Wohnraum, beispielsweise mit dem Programm Junges Wohnen des Bundesbauministeriums, aber das richte sich nur an Jugendliche in dualer Ausbildung. In den Kolpinghäusern wohnen jedoch junge Menschen aus unterschiedlichen Kontexten und das sei auch so gewollt, sagt die Referentin.
Also alle finden das gut, dass Jugendwohnen vielen Menschen eine Perspektive bietet. Aber sobald es dann an politische Prozesse geht, wird es kompliziert, da nämlich die Politik gerade auf Bundesebene immer sehr starr in bestimmten Säulen ist, also die Kinder- und Jugendhilfe, dann die Ausbildungsförderung, dann Bauen- und Investitionskostenförderung und das wird selten zusammengedacht.
Prüfungen an Hochschulen, die sind für viele Studierende mit Stress verbunden. Wenn Sie zum Beispiel bei Klausuren nicht einschätzen können, welche Prüfungsfrage Sie erwartet, dann kann das den Puls schon ganz schön steigen lassen. Vom Lernstoff etwas wegzulassen, erhöht dann das Risiko, ein leeres Blatt abzugeben und den kompletten Prüfungsstoff zu wiederholen, das schaffen die wenigsten. Die Universität in Zürich will deshalb jetzt etwas ändern. Studierende sollen ihre Prüfungsfragen selbst formulieren. Zumindest in einem Modellprojekt. Thomas Wagner hat sich auf dem Campus umgehört, wie diese Idee ankommt.
Also interessant, dass die Studenten die Aufgaben der Prüfung selber schreiben können. Also wenn das so im Kollektiv zusammen gemacht wird, ja, man wendet es an, man verknüpft die Dinge besser.
Ja, ich finde es grundsätzlich sicher eine gute Idee oder eine Strategie zum Lernen an sich, für die Prüfung selber.
Gabriela studiert an der Universität Zürich Französisch, Kevin Psychologie. Der Idee eines Modellprojektes können Sie durchaus etwas abgewinnen. Dabei formulieren Studierende selbst zu ihren Vorlesungen und Übungen die passenden Prüfungsfragen.
Diese Fragen sind natürlich speziell auf das Thema abgestellt und müssen zeigen, dass das Thema verstanden ist. Und Fragen über das Thema zeigen ja auch, dass man das Thema vertieft dann aufgenommen hat, diskutiert hat in den Studierendengruppen, damit man mit sinnvollen Fragen überhaupt um die Ecke kommen kann.
Harald Gall ist Professor für Informatik und Dekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät an der Universität Zürich und hat das neue digitale Lernwerkzeug auf den Weg gebracht, das eine neue Form des studentischen Lernens fördern soll. Dabei werden Studierende dazu angehalten, selbstständig Prüfungsfragen zum jeweiligen Stoffgebiet zu entwickeln. Das stößt, ergänzt sein aus dem Ausland zugeschalteter Mitentwickler Carol Alexandro, neue Denk- und Lernprozesse an.
Wenn man dazu angehalten ist, selber mit einer Frage zu entwickeln, dann muss man sich erstmal überlegen, was ist überhaupt relevant, was ist interessant, was ist nicht offensichtlich. Und dementsprechend vertieft man den Stoff ein bisschen besser.
Wenn man eine Frage formulieren muss, die man dann letztendlich bewerten können muss, ob die richtig oder falsch ist, ob es eine Tiefenfrage ist oder Überblicksfrage ist, ob sie numerisch auswertbar ist oder ob es eine offene Frage ist, setzt man sich anders mit dem Thema auseinander.
Ergänzt Harald Gall. Hinzu kommt zu Carol Alexandro ein weiterer Aspekt.
Ja, ich glaube, das dient auch ein bisschen der Motivation für die Studierenden. Denn wenn sie wissen, dass sie eine Frage stellen, die vielleicht in ihrer eigenen Prüfung erscheint, dann haben sie vielleicht die Motivation, sich ein bisschen mehr Mühe zu machen.
Woraus sich nach Ansicht der Zürcher Fachleute nicht nur ein Vorteil für die Studierenden, sondern auch für die Dozentinnen und Dozenten ergibt. Ihnen steht ein schier unerschöpfliches Potenzial an Prüfungsfragen zur Verfügung.
Das kommt ein bisschen auf die Qualität an. Also wenn wir uns überlegen, wir haben irgendwie 100 Studierende und die entwickeln pro Person über das Semester hinweg vielleicht 10, 20 Fragen, dann haben wir Tausende von Fragen und die filtern wir dann nach Qualität.
Die erhöhte Nachfrage nach Prüfungsfragen habe sich, so Carol Alexandru, während der Corona-Pandemie ergeben. Seinerzeit ersetzten vielerorts Online-Prüfungen zu Hause am Rechner der Studierenden die gängigen Präsenzprüfungen.
Mit der Online-Prüfung ist es halt so, wenn die Leute zu Hause sitzen und ihre Prüfung lösen, dann ist es sehr einfach für die Studierenden, sich auszutauschen insgeheim. Deshalb muss man diese Art von Prüfung so gestalten, dass man 5, 6, 7 Mal so viele Fragen hat, wie eigentlich in der Prüfung tatsächlich erscheinen, sodass verschiedene Leute verschiedene Fragen bekommen und nicht so gut zusammenarbeiten können. Und da haben wir uns halt gefragt, das ist ein Riesenaufwand, so viele Prüfungsaufgaben zu erstellen. Warum machen wir nicht ein bisschen Crowdsourcing und binden die Studierenden da auch gleich noch mit ein?
Derzeit entsteht der Prototyp eines digitalen Lerntools, das die Studierenden zur Formulierung von Prüfungsfragen anleitet. Und zwar nicht nur in den Fachbereichen Wirtschaft und Informatik, betont Projektleiter Harald Gall.
Auch in der juristischen Fakultät haben wir uns erkundigt und die haben gesagt, das ist auch interessant für dort, für deren Fachgebiete. Wir haben mit der Mathematik- und Naturwissenschaften-Fakultät gesprochen. Also das ist quer ab über exakte Wissenschaften, philosophisch, Geistes- und Sozialwissenschaften, aber auch juristische Themen abbildbar.
Und zwar nicht nur an der Universität Zürich, die nämlich plane, so Entwickler Harald Gall, über eine Open-Source-Plattform die Weitergabe des neuen Lernmodells an weitere interessierte Hochschulen.
Die Zeiten, in denen Studierende ihr Wissen vor allem aus Büchern oder Fachartikeln ziehen, die sind wohl vorbei. Viele Studierende lassen sich auch gerne von künstlicher Intelligenz helfen. Und das sind gar nicht mal so wenige, zeigt eine Umfrage der Hochschule Darmstadt. 2 von 3 Studierenden verwenden KI-Tools wie ChatGPT für das Studium, um Verständnisfragen zu klären, für Recherchen und auch um Texte zu erstellen. Was das für Abschlussprüfungen bedeutet, darüber machen sich die Hochschulen viele Gedanken. Zum Beispiel gibt es eine rege Diskussion über den Sinn von Bachelorarbeiten. Lässt sich überhaupt überprüfen, ob ein Student oder eine KI die Arbeit geschrieben hat? Mein Kollege Leonard Römer hat zum Thema recherchiert. Mal ganz grundsätzlich, kann denn die künstliche Intelligenz überhaupt eine ganze Bachelorarbeit schreiben?
Ja, ich habe gerade eben noch mal ChatGPT gefragt, schreib mir eine Bachelorarbeit.
Und was ist dabei rausgekommen?
Ja, die Antwort war, ich kann keine kompletten Bachelorarbeiten schreiben. Also das ist zumindest jetzt noch eine Illusion. Aber bei einzelnen Schritten im Schreibprozess kann künstliche Intelligenz einem helfen. Zum Beispiel, wenn man sein Thema eingrenzen will. Doris Wessels ist Professorin an der Fachhochschule Kiel. Sie empfiehlt ihren Studierenden künstliche Intelligenz zum Beispiel bei Schreibblockaden.
Da erweisen sich dann diese Tools wie so ein Sperringspartner. Das heißt, ich bin nicht alleine, sitze nicht hier vor meinem weißen Blatt Papier oder vor meinem Rechner, sondern ich habe eigentlich in dieser dialogorientierten Form solch eines Bots eine Menge an Inspiration, was in der Regel dazu führt, dass ich auch viel effizienter bin.
Es gibt natürlich nicht nur ChatGPT, sondern noch ganz viele andere Tools, zum Beispiel welche, die einem Literatur finden können oder andere, die einem die Texte dann zusammenfassen.
Aber die Frage ist ja auch, kann man der KI da immer trauen?
Ja, das ist ein Problem, diese Fehleranfälligkeit, und das muss allen Nutzenden klar sein. ChatGPT würfelt auch manchmal die Fakten so ein bisschen durcheinander und ist nicht wirklich intelligent. Ein Problem bei Prüfungen ist vor allem aber, nachprüfen zu können, ob die Studierenden denn auch wirklich eigenständig wissenschaftlich arbeiten können oder ob die Hauptarbeit eine Maschine, also eine KI, für sie gemacht hat.
Da wäre jetzt ja die naheliegendste Lösung, ChatGPT oder grundsätzlich KI einfach zu verbieten. Ist das nicht möglich?
Ja, das ist möglich. Man kann sagen, ChatGPT ist ein unerlaubtes Hilfsmittel. Das Problem ist aber, richtig nachprüfen kann man das nicht. Es gibt so KI-Detektoren, die sind aber Studien zufolge unzuverlässig und künstliche Intelligenz entwickelt sich ja auch super schnell weiter. Deshalb sagen Bildungsexperten, zum Beispiel die Ständige Wissenschaftliche Kommission, die die Kultusministerkonferenz berät, dass ein Verbot von KI in Bachelorarbeiten keinen Sinn ergibt.
Okay, wenn man das jetzt nicht verbieten kann oder will, gibt es denn Bedingungen, unter denen man die KI dann erlauben kann?
Ja, ein Beispiel dafür findet man an der Uni Tübingen im Fachbereich empirische Kulturwissenschaft. Da gilt ab sofort die Empfehlung an die Profs, KI in Bachelorarbeiten zu erlauben. Christoph Barreiter leitet das Institut und vertritt die Entscheidung.
Wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, jetzt schon mit Studierenden das ganz transparent zu besprechen und zu sagen, es ist wichtig, dass, wenn ihr es einsetzt, euch damit auseinandersetzt und uns auch beschreibt, wie habt ihr das eingesetzt.
Und dieses Beschreiben, das sollen die Studierenden dann in einem Anhang an die Bachelorarbeit machen. Da sollen sie dann zum Beispiel aufschreiben, an welchen Stellen sie ChatGPT um Rat gefragt haben und auch, wie das geklappt hat, also was Vor- und Nachteile waren.
Da kann es dann aber sein, dass nicht alle ganz ehrlich sind, also dass vielleicht nicht alle wirklich die Texte angeben, die mit KI entstanden sind. Gibt es dafür auch eine Lösung?
Das stimmt. Deshalb ist ja auch die Diskussion immer mehr, hat die klassische Bachelorarbeit vielleicht ausgedient? Eine klare Antwort gab es da vor 2 Wochen von der Hochschule Rhein-Main. Sie sagen, die klassische geschriebene Bachelorarbeit braucht es auch weiterhin, aber zu jeder Bachelorarbeit, ob mit oder ohne KI, gibt es ab jetzt eine mündliche Prüfung. Annika Limburg vom Lea-Lernzentrum der Hochschule hält das für den richtigen Schritt.
So dass also auch, wenn ich eine sehr gute Bachelorarbeit schreibe, beispielsweise mit KI, ich habe aber kein Wort davon verstanden und muss das dann in der mündlichen Prüfung verteidigen, ich also durchfallen kann, wenn die mündliche Prüfungsleistung durchgefallen ist.
Und auch hier stellen sich dann wieder neue Fragen, zum Beispiel zur zusätzlichen Arbeitsbelastung für die Profs.
Jetzt haben wir 2 Beispiele gehört, wie Hochschulen mit dem Thema KI, ChatGPT umgehen könnten. Gibt es denn insgesamt eine Tendenz, die sich an deutschen Hochschulen abzeichnet im Umgang mit KI in der Bachelorarbeit?
Ich habe mal so stichprobenartig nachgefragt und mein Eindruck ist, es gibt keine wirklich einheitliche Vorstellung. Es gibt zum Beispiel Unis, an denen aktiv über Alternativen zur Bachelorarbeit nachgedacht wird. An anderen ist das kein Thema. Und nicht nur zwischen den Hochschulen, sondern auch an den Hochschulen ist man von einheitlichen Regeln weit entfernt. Oft heißt es da, die Fächer oder Dozenten sollen das entscheiden. Das ist jetzt die große Herausforderung für die Hochschulen, einen vergleichbaren Umgang mit künstlicher Intelligenz zu finden und sich dabei immer wieder an die technischen Entwicklungen anzupassen.
Was bedeuten Chatbots wie ChatGPT für die Zukunft der Bachelorarbeit? Leonard Römer hat sich an Hochschulen umgehört und verschiedene Ansätze vorgestellt. Vielen Dank. Und das war Campus und Karriere für heute. Ich bin Britta Mersch. Ich sage Tschüss.